MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt. In der aktuellen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung geht es dieses Mal um das Thema Väter. Und da hat ja jeder so seinen ganz eigenen Bezug. Ich persönlich kenne meinen Vater zum Beispiel gar nicht. Mein Opa war der typische Brotverdiener, der eher weniger mit Familie und dem Mental Load da zu tun hatte. Und mein Mann ist ein Papa, der tatsächlich die Hälfte der Care-Arbeit übernimmt. Also sicher für viele ein spannendes Thema, das ihr euch da ausgesucht habt, Flo.
Ja, grüß dich, Linda. Hi. Mit Vätern hat jeder seine Erinnerung und seine eigenen, ja, wie soll ich sagen, Vorstellung auch, wie der ideale Vater auszusehen hat oder irgendetwas. Ja, wie viel da Wunsch und wie viel Realität ist, mei, das ist wirklich einzelfallabhängig dann. Aber es ist ein spannendes Thema. Wir haben es wegen des heiligen Josefs, den wir am 19. März feiern, haben wir dieses Thema zum Schwerpunktthema erwählt. Josef ist ja auch eine interessante Vatergestalt aus allerdings der Bibel. Ja. Es ist kein einziges Wort von ihm überliefert, das muss man mal dazu sagen. Also Josef redet nie was, er wird im Traum angesprochen des Öfteren. Josef überlegt bei sich, ob er bei Maria, die plötzlich schwanger geworden ist, bleiben soll oder nicht. Aber es wird immer von ihm gesagt, er ist gerecht gewesen. Und das ist ja schon eine hohe Auszeichnung in der Bibel, dieses Adjektiv. Aber darüber hinaus ist natürlich diese Josefsgestalt auch noch ja prägend gewesen für viele andere Väterbezeichnungen im kirchlichen Bereich. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht vielen so bekannt ist. Also wir haben hier viele Vatervergleiche. Zum Beispiel ist ja Abraham der Stammvater zum Beispiel. Ja? Antike Einsiedler, das waren die Wüstenväter. Große Theologen und Bischöfe in der frühen Kirchengeschichte, das waren dann die
Kirchenväter.
Genau. Und dann gibt es natürlich auch bei Ordenspriestern, die hat man immer Pater genannt. Ja, also auch ein Vater. Und dann gibt es noch bei den Benediktinern, bei den Mönchsorden, gibt es den Abt. Das ist sozusagen der Hausvater. Und wenn du zum Beichten gehst, da gibt es auch so im Volkstümlichen die Zeichnung.
Ja, den Beichtvater.
Genau. Also du siehst, es sind ganz unterschiedliche Bezeichnungen und auch Konnotationen. Wir haben da uns Expertenmeinungen dazu gehört, was denn eigentlich die einzelnen Bezeichnungen bedeuten, was die auszeichnet, solche Männer, die diesen Namen, diesen Ehrentitel tragen quasi. Aber wir haben auch einen kleinen Rundblick gemacht bei uns hier in der Diözese, wo es schöne Josefsdarstellungen zum Beispiel gibt. Es gibt kaum eine katholische Kirche, in der nicht irgendwo eine Josefsdarstellung ist.
Also da können auch die ganzen Josefs und Josefas am Dienstag dann mal
so ist es, genau.
Auch ihren Namenspatron aufsuchen.
Josefi ist immer ein guter Grund, um ja zu feiern, genau.
Genau, und dann würdigt ihr ja auch noch einen Münchner Theologen.
Ja, vor 10 Jahren, das ist jetzt vielleicht eher was für die Älteren, ist Professor Eugen Bieser gestorben. Ja, er war im hohen Alter von 96 Jahren und war einer der einflussreichsten Theologen seiner Zeit, Religionsphilosoph hier in München, Begründer des Seniorenstudiums auch an der Münchner Universität, unzählige Buchpublikationen, lange Jahre, jahrzehntelang der Universitätsprediger an der St. Ludwigskirche hier in München. Ja, und was ist übergeblieben? Was bleibt von so einem Mann? Wie wirkt sein geistiges Erbe nach? Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden der gleichnamigen Eugen-Bieser-Stiftung gesprochen, Stefan Zinsmeister, selbst auch Theologe. Und wir haben uns ein bisschen so unterhalten, so im Abstand von 10 Jahren, wo sind heute noch Impulse zu spüren oder was? Und wenn man vielleicht das Wort oder das Werk Eugen Biesers auf einen Nenner bringen könnte, ich sagte immer, Gott ist die Liebe. Also es war ihm immer ein Anliegen, dass er eigentlich die Drohbotschaft in die Frohbotschaft umdeutet, beziehungsweise, dass er sie versucht, das in den Vordergrund zu stellen und dass man keine Angst haben muss vor einem strafenden Gott oder irgendwas. Das war sein ganzes Leben und in immer wieder neuen Ausfaltungen hat Eugen Bieser das dargelegt und das ist, glaube ich, auch für die heutige Zeit eigentlich ein sehr guter Ansatzpunkt.
Ja, es ist eine der letzten Ausgaben auch der Münchner Kirchenzeitung.
Ja, es ist die vorletzte. Nächste Woche kommt dann unsere letzte zum Palmsonntag heraus. Und dann ist es ja soweit, an Ostern werden wir dann unser neues Magazin innehalten, sozusagen aus der Taufe heben. Und ja, darin geht die Münchner Kirchenzeitung auf. Und ja, da dürfen alle Hörerinnen und Hörer schon gespannt sein, wie das dann werden wird.
Also unbedingt mal reinschauen, spätestens in 2 Wochen, wenn das neue Magazin da ist. Aber ansonsten natürlich auch in die neueste Ausgabe der Kirchenzeitung. Gibt's auch bei uns hier in der Buchhandlung Michaelsbund. Die Deutschen vererben so viel wie nie. Jedes Jahr hinterlassen verstorbene Menschen eine 3-stellige Milliardensumme. Da können es sich viele dann auch leisten, beim Erbe nicht nur Kinder und Verwandte zu berücksichtigen. So mancher Erblasser hat noch etwas für den guten Zweck übrig. Von diesem Kuchen wollen auch die Malteser als gemeinnützige Organisation etwas abhaben. Was die Wohlfahrtsorganisation tut, um bei dem ein oder anderen Erben ihrer Freunde und Mitglieder bedacht zu werden, darum geht es in der neuen Ausgabe der Malteser Momente mit meinem Kollegen Paul Hasel. Hallo Paul.
Hallo Linda.
Paul, wieso ist denn das Thema Nachlass und Vererben für die Malteser überhaupt wichtig?
Die Malteser, Linda, die haben Dienste, die sie nur über Spenden finanzieren, für die es also keine Zuschüsse von Kirche und Staat gibt. Und weil sowieso schon viele Fördermitglieder und Freunde der Malteser unter Umständen ein Leben lang für den Sozialverband spenden, möchte man die eben auch motivieren, die Malteser in ihrem Testament zu bedenken. Und wie man so ein Testament dann wasserdicht anlegt, dass die Malteser auch wirklich etwas vererbt bekommen, dazu veranstalten die Malteser regelmäßig Vortragsreihen mit einem Münchner Juristen. Und der ist ein Spezialist im Erbrecht.
Und was rät dieser Fachmann für Erbrecht all denen, die den Maltesern was hinterlassen möchten?
Ja, vor allem sind das 2 Dinge, nämlich generell auch erstmal ein Testament wirklich zu machen, daran zu denken, spätestens wenn Kinder auf die Welt kommen. Sonst gibt's im Ernstfall nur Streit in der Familie, wenn nach dem Tod von Vater oder der Mutter die Dinge nicht klar geregelt sind. Und auch ganz wichtig, man sollte das Testament entweder notariell beurkunden lassen oder, das ist die 2. Möglichkeit, von einem Juristen formulieren lassen und dann kann man es auch zu Hause an einem sicheren Ort aufbewahren. Aber eben ganz wichtig, Testament machen.
Und was muss im Blick auf die Malteser dann in diesem Testament drinstehen?
Auch da gibt es 2 Möglichkeiten, hat mir der Malteser Fundraising-Chef Konrad von Soden erklärt. Werden die Malteser nur ganz allgemein im Testament genannt, passiert Folgendes.
Grundsätzlich ist es so, dass wenn jemand den Malteser Hilfsdienst e.V. einsetzt zum Erben oder ein Vermächtnis macht, dass wir das wirklich in dem Ort oder in der nächsten Gliederung von dem Ort einsetzen, das Geld oder das Vermögen, wo der Erblasser auch gelebt hat, sodass wirklich der regionale Bezug da ist.
Es ist aber auch möglich, einen speziellen Malteserdienst im Testament zu nennen.
Es gibt ja auch eben Malteser International, also Auslandsprojekte, es gibt den Auslandsdienst. Man kann natürlich auch bestimmen, ob es in einem gewissen Dienst, in einem gewissen Projekt für eine gewisse Gruppe, da hören wir viel von Altersarmut, also zum Beispiel für alte Menschen eingesetzt werden soll. Das kann man bestimmen. Es gibt auch eine Malteser Stiftung, man kann theoretisch auch eine eigene Stiftung gründen oder auch eine Stiftung der Malteser Stiftung zum Erben einsetzen.
Übrigens, was wir in den Malteser Momenten zum Thema Testament sagen, kann man natürlich auch auf andere Organisationen anwenden. Es lohnt sich also reinzuhören, auch wenn man nicht gezielt die Malteser im eigenen Testament berücksichtigen möchte.
Danke dir, Paul. Vererben für den guten Zweck. Darum geht's in der neuen Ausgabe der Malteser Momente. Die hören Sie bei uns im MKR heute Abend um 19 Uhr oder im Netz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie hören das MKR, das Münchner Kirchenradio. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, nur noch ein paar Tage, genauer gesagt bis 31. März, also noch bis Ostern, können Sie einen Alexa Smart Speaker gewinnen. Da haben sich schon einige von Ihnen beworben und gewonnen, aber für manchen erscheint da vielleicht jetzt ein Fragezeichen. Damit das nicht so bleibt, ist jetzt mein Kollege Ivo Makota bei mir. Hallo Ivo.
Servus, liebe Linda.
Du Ivo, für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn eine Alexa?
Für alle, die bis heute jetzt nicht wirklich viel damit anfangen können. Alexa ist ein Smart Speaker, also ein Lautsprecher, dem man sagen kann, was er tun soll und dem man auch Fragen stellen kann. Also man kann zum Beispiel die Alexa befragen, wie es Wetter heute wird. Man kann sich erinnern lassen, beispielsweise wenn man ihr sagt, Alexa, erinnere mich täglich an meine Medikamente. Mhm. Das hilft meinem Papa zu Hause auch, der sonst ehrlich gesagt nur dran denkt, wenn meine Mama die ihm zurechtlegt. Oder man kann mit Alexa auch unser Programm hören, also das MKR hören, und zwar ganz einfach.
Ist ja wirklich praktisch.
Ist es auch.
Und ich habe so ein Ding ja zu Hause, jetzt fragt sich der ein oder andere aber vielleicht, stecke ich das in die Steckdose und kann dann direkt loslegen oder wie läuft das?
Nicht ganz. Du musst das Gerät mit deinem WLAN, also mit dem Internet verbinden. Mhm. Das geht aber eigentlich ganz einfach und ziemlich fix.
Okay, und so eine Alexa kann man jetzt bis 31. März, also bis Ostersonntag von Montag bis Freitag immer gewinnen.
Absolut richtig. Dazu einfach nur auf münchnerkirchenradio.de gehen, auf das Fenster tägliches Gewinnspiel bis Ende März klicken. Da sehen Sie auch schon so eine Alexa auf dem Bild. Anmelden und mit ein bisschen Glück schon bald so eine Alexa zu Hause stehen haben.
Ach, und sich das Leben damit einfach noch ein bisschen einfacher machen. Also, nochmal, auf münchnerkirchenradio.de gehen, anmelden und jeden Tag mit ein bisschen Glück eine Alexa gewinnen. Machen Sie mit, wir drücken die Daumen. Und schon mal ein kleiner Geheimtipp, Ivo, was sagen wir, wenn wir das Münchner Kirchenradio hören wollen?
Alexa, spiel das Münchner Kirchenradio.
Genau, unbedingt merken. In dieser Woche wurden bei den Oscars wieder die berühmten kleinen Goldstatuen verliehen. Zusammen mit ihren Neubesitzern strahlten sie in Hollywood um die Wette. Wer beim wichtigsten Preis der Filmbranche abgeräumt hat und welchen Gewinner man vielleicht unbedingt noch für sich entdecken sollte, das verrät jetzt mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlauk.
Passend zum vergangenen Filmjahr dominierte Barbenheimer auch bei den Oscars. Gemeint sind die beiden Filme Barbie und Oppenheimer, die im Sommer 2023 am gleichen Tag ins Kino kamen, oft als Double Feature hintereinander gespielt wurden und der Filmbranche einen Milliardensegen bescherten. Die Filmbiografie Oppenheimer über den gleichnamigen Schöpfer der Atombombe war mit 7 Oscars der große Gewinner des Abends und wurde als bester Film ausgezeichnet. Und Filmemacher Christopher Nolan holte sich die Trophäe als bester Regisseur für das 3-Stunden-Drama. Für den emotionalen Showhöhepunkt sorgte wiederum Barbie bzw. Ken-Darsteller Ryan Gosling, der den nominierten Song »I'm Just Ken« in einer gefeierten Live-Performance wiedergab. I'm just kidding, anywhere else I'd be today. Is it my destiny to live down a life of love that you really do? I'm just kidding, where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent? Leer ausgingen bei den Oscars die deutschen Filmschaffenden. Das Lehrerzimmer konnte sich als deutscher Beitrag in der Kategorie bester internationaler Film ebenso wenig durchsetzen wie Regisseur Wim Wenders, dessen Streifen Perfect Days für Japan ins Rennen ging. Auch Sandra Hüller zog als beste Hauptdarstellerin, wie erwartet, gegenüber Emma Stone den kürzeren. Und welchen Oscar-Gewinner sollte man sich unbedingt noch anschauen? Da wäre ganz klar The Zone of Interest zu nennen, der als bester internationaler Film und für den besten Sound ausgezeichnet wurde. Der beklemmende Historienfilm handelt von der Familie des Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höss, die sich direkt hinter der Mauer des Konzentrationslagers ein idyllisches Heim einrichtet. Die weibliche Hauptrolle von The Zone of Interest, der aktuell in den deutschen Kinos läuft, spielt übrigens auch Sandra Hüller. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.